Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Grüß dich, Jakob.
Grüß dich, David.
Wir wollen mal wieder eine kleine Trendausblick-Show hier machen. Und zwar auf das Jahr 2026. Welche Trends wir denn sehen in unserem thematischen Umfeld, in dem wir ja auch als DWR Eco vor allem hier unterwegs sind. Da geht es um Energiethemen, Mobilitätsthemen, Kreislaufwirtschaftsthemen, viele Technologiethemen, die vor allem ja auch darauf abzielen, uns zu helfen, zu dekarbonisieren, unsere Gesellschaft auch unabhängiger zu machen von langen Lieferketten, die auch gerade in der aktuellen, sehr internationalen, komplexen Zeit natürlich nicht einfacher werden. Und wir haben das schon mal gemacht. Das letzte Mal, glaube ich, vor 2 Jahren. Letztes Jahr haben wir einen kleinen Aussetzer gehabt. Wir dachten, wir machen das jetzt einfach nochmal. Es ist viel passiert im letzten Jahr, Jakob, wie wir alle wissen.
Absolut.
Wir haben eine neue geopolitische Ausgangslage mit der US-Regierung. Der Krieg mit Russland hat sich noch nicht geklärt. Die Situation mit China ist eine ähnliche geblieben. Ja, wie schauen wir denn jetzt tatsächlich auf diese ganzen Cleantech, Climatech, Greentech-Themen? Und du bist unser langjähriger Head of Strategy, Head of Analysis, Content. Du hast die Themen wirklich im Blick. Was ist denn deine Ausgangsthese aktuell?
Ja, wir können es ja mal so ein bisschen vom Großen ins Kleine hangeln. Also, wie du es schon richtig angedeutet hast, David, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass das Thema Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz, Schutz von kritischen Infrastrukturen, auch aufgrund der jüngsten Ereignisse, sicherlich Stichwort Ausfälle vom Stromnetz in Berlin, aber natürlich auch auf globaler Ebene die Grönland-Problematik sicherlich an Bedeutung gewinnen werden und die Debatte weiterhin ganz, ganz stark dominieren werden. Und ich glaube, es wird am Ende hinauslaufen auf 3 verschiedene Trends, die sich im Laufe des Jahres auch verstärken werden in dem Bereich. Und zwar glaube ich einmal die ganze Diskussion um Local Content und Buy European, die ist auf jeden Fall jetzt, hat schon eine ganz neue Dynamik jetzt auch nochmal gewonnen, weil die läuft ja eigentlich auch schon seit einigen Jahren. Ich glaube, wir hatten es auch in einem der letzten Podcasts schon mal diskutiert gemeinsam. Aber es ist jetzt nochmal eine neue Ebene. Ich glaube, mein Eindruck ist, Europa hat jetzt, glaube ich, auch den Ernst der Lage ein bisschen verstanden und macht jetzt ein bisschen ernster. Und das kommt dadurch auch zum Ausdruck, dass diese Local Content Kriterien deutlich restriktiver und deutlich verbindlicher ausgestaltet werden. Das ist mein Eindruck und diesen Eindruck können wir gewinnen, wenn wir zumindest auch die ersten Entwürfe uns anschauen des Industrial Accelerator Acts. Das ist ja sozusagen auch dieses Flagship-Programm und die Flagship-Initiative der Europäischen Kommission, wenn es um sozusagen Wettbewerbsfähigkeit geht und Industriepolitik. Und da spielt das Thema Local Content eine ganz, ganz übergeordnete Rolle. Das heißt, strategische Sektoren im Cleantech-Bereich, wie beispielsweise Batterien, aber auch Elektrolyseure, Wärmepumpen, Solar-, Windanlagen, die werden bei bestimmten Komponenten mit bestimmten Local-Content-Anforderungen konfrontiert werden. Das heißt, das ganze Sourcing, wenn es um die Verteilung von öffentlichen Geldern geht vor allem, also öffentliches Beschaffungswesen zum einen, aber auch Förderprogramme, wozu dann auch zum Beispiel das EEG und die EEG-Vergütung gehört, sollen dann eigentlich ausschließlich an europäische Unternehmen fließen. Ja, und das hat natürlich auch, genau, die Idee, die natürlich da auch mitschwingt, ist hier die Wirtschaft zu stärken, eine neue Nachfrage auch nach den europäischen Produkten zu schaffen, weil natürlich auch an anderer Stelle, wie zum Beispiel von US-Seite, natürlich auch die Nachfrage wegbricht. Und deshalb muss man sich da natürlich dann auch ganz neu aufstellen. Und diese Regeln werden viel verbindlicher ausgestaltet und auch in viel größerem Ausmaß, als das in der Vergangenheit schon mal angedacht war. Da war es eher so ein indirekter Local-Content-Kriterien über den NZIA, den Net Zero Industry Act, wo es eher darum geht, okay, europäische Unternehmen können wir ein bisschen begünstigen, indem wir die Sozialstandards, jetzt mal so ein bisschen pauschal ausgedrückt, und die Umweltstandards ein bisschen heben, weil europäische Unternehmen in der Regel besser abschneiden. Aber das ist jetzt härter ausgestaltet. Also es geht wirklich darum, europäische Produkte direkt nachzufragen und da einen Anker zu schaffen und dann auch genau die Wettbewerbsfähigkeit dadurch zu stärken.
Genau, und darauf wollte ich auch nochmal kurz auch verweisen. Wir haben uns ja schon vor einigen Jahren mit diesem Thema Local Content beschäftigt. Da ging es ja vor allen Dingen darum, auch eine wettbewerbsfähige Solarindustrie aufzubauen. Das ganze Thema ist ja Richtung Windenergieindustrie inzwischen auch geschwappt. Batterien hast du gerade und Wasserstoff auch als Stichworte genannt. Ist denn das, was jetzt kommt mit diesem Industrial Acceleration Act der Europäischen Kommission, ist das quasi das, was wir uns eigentlich immer früher auch schon gewünscht haben und kommt jetzt einfach nur in Anführungsstrichen jetzt zu spät oder mit einer gewissen Verspätung? Oder ist es jetzt komplett aus einer neuen aktuellen Situation heraus entstanden und hat jetzt nochmal ja, ganz neue Komponenten da auch, weil früher war es ein bisschen softer erst angelegt gewesen und wie stark sind denn jetzt diese, also wie stark zeichnen die sich denn ab jetzt diese Local Content Kriterien? Ist das jetzt 100% Local Content? Ich kann mir vorstellen, bei einigen Materialien wird es auch ein bisschen schwierig sein, das zu tun. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen nochmal einordnen, diesen Kontext geben.
Also die Segmente, die davon auch betroffen sein werden, das ist, wie gesagt, alles noch nicht in Stein gemeißelt. Es geht um Entwürfe aktuell und Ende Februar erwarten wir dann die Veröffentlichung des Industrial Accelerator Acts. Dann wissen wir definitiv auch schon mal mehr. Und ab 2027 sollen die ja dann in Kraft treten. Also relativ schnell dann auch der ganze Prozess ablaufen. Genau, aber es ist ambitionierter ausgestattet in dem Sinne, dass die Segmente davon Betroffenen deutlich größer ausfallen sollen. Also die waren auch sehr, sehr limitiert auch im Rahmen des NCRAs. Jetzt sollen die im Bereich auch von 50% auf jeden Fall liegen, teilweise sogar auch noch höher. Na, das ist das eine. Und wie gesagt, früher hatte man sich immer sehr stark auch mit der Frage beschäftigt, ist das Ganze auch WTO-kompatibel?
Das interessiert gar keinen mehr jetzt, oder?
Genau, und das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Also überspitzt, ja, doch, es spielt noch eine Rolle, es wird auch diskutiert und es ist auch Gegenstand der Diskussion und auch teilweise auch ein Grund dafür, warum sich der ganze Prozess auch ein bisschen verzögert, weil eigentlich sollte der Industrial Accelerator...
Oh, die WTO, da kümmert sich ja gar keiner mehr rum, ne? Also ich meine, die WTO sieht eigentlich gar keine Zölle vor international und jetzt mit Trump, die WTO taucht ja gar nicht mehr überhaupt gar nicht mehr auf als Argument.
Genau, und ich glaube, deshalb können wir auch wirklich sehr, sehr stark davon ausgehen, dass das ambitionierter ausgeht, die ganze Sache, und ausgestaltet wird und auch die WTO-Regeln auch so ein bisschen außer Acht gelassen werden. Also und vernachlässigt werden, davon würde ich ganz klar ausgehen, weil ich glaube, der Ernst der Lage, ja, und die vielen Weckrufe, die man jetzt auch bekommen hat, ich glaube, die sind jetzt langsam auch bei den Entscheidungsträgerinnen angekommen. Und deshalb ist man da jetzt irgendwie auch auf einer anderen Ebene unterwegs und denkt da auch ganz anders, ja, mit einem anderen Mindset und schützt sich auch. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt auch, der das auch nochmal verdeutlicht ist, das ist, weil ich hatte ja angefangen auch mit diesen Local-Content-Kriterien, aber es sind noch zwei andere Trends, die wir sehen, die das auch nochmal verdeutlichen.
Also halt mal fest, Trend 1, Made in Europe, also hier wirklich einen sehr starken Schub für Industrien und für Akteure, die in Europa, für Europa produzieren. Also Aussetzung des internationalen Handels, versuchen weniger abhängig von internationalen Wertschöpfungsketten zu sein und klarer Fokus auf Produktion hier in Europa. Okay, Trend Nummer 1. Trend Nummer 2, was siehst du da?
Genau, ich finde es gut, dass du sagst, ich glaube, wir müssen, wenn wir nächstes Mal sprechen, nochmal uns die Trends anschauen. Das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal ein bisschen vernachlässigt. Und deshalb verbindlich machen, ja, und auch messbar gegebenenfalls. Also meine These ist hier, es wird auf jeden Fall eher das neue Normal werden, wenn es um die Ausgestaltung von Förderprogrammen geht oder auch die öffentliche Beschaffung, dass man solche Kriterien sehen wird. Das ist bisher wirklich sehr rar noch, aber das wird jetzt Fahrt aufnehmen. Mhm. Trend 2, auch in diesem ganzen Komplex um Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit, der da auch anzusiedeln ist, ist, dass der Marktzugang, und das ist auch Gegenstand auch des Industrial Accelerator Acts, was ich zumindest schon andeutet, deutlich erschwert wird für andere Länder. Ja, auch mit der gleichen Stoßrichtung im Prinzip. Man will europäische Produktion auch stützen und denen auch den Entwicklungsspielraum geben und dann auch Konkurrenz aus dem Ausland ist auch ein bisschen erschweren, auf den europäischen Markt zu dringen. Da orientiert man sich auch ein bisschen an dem chinesischen Modell tatsächlich, was ja, glaube ich, 1980er Jahren auf den Weg gebracht worden ist und forciert sehr stark bei einem FDI-Screening, ein sehr stringentes FDI, also Foreign Direct Investment Screening. Das heißt, wenn ausländische Unternehmen, beispielsweise chinesische Unternehmen, eine Produktion aufbauen wollen oder aktiv werden wollen auch auf und investieren wollen auf dem europäischen Markt, da müssen sie einen Joint Venture eingehen, auch mit einem europäischen Unternehmen. Und müssen sich auch mit einer Minderheitsbeteiligung zufrieden geben. Also die Mehrheitsbeteiligung bleibt dann auch bei dem europäischen Unternehmen. Das gilt für Investments in der Größenordnung von 100 Millionen Euro. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Paradigmenwechsel, weil eigentlich, ja, Europa war ja immer sehr offen, was den Markt betrifft und hat natürlich auch den Freihandel propagiert und natürlich auch eine offene Marktlogik auch immer beworben. Aber das scheint sich jetzt auch so sukzessive so ein bisschen zu ändern. Ja, also wie gesagt, man bedient sich da auch ein bisschen auch schon der chinesischen Ansätze in dem Fall. Und interessant dabei, und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, ja, man besteht auch darauf, dass ein Technologietransfer auch sozusagen auch von chinesischer auf deutsche Seite teilweise dann auch stattfinden soll. Also nicht wie damals, als China das gemacht hat, von deutscher auf chinesischer, sondern andersrum. Und man sorgt auch dafür, dass gewisse Mindestanforderungen auch bestehen für die Investments in R&D vor allem. Und das spielt auch wieder, das ist sozusagen nicht diese öffentliche Beschaffung und die öffentlichen Gelder, die das betrifft, aber auch die privaten Ausgaben und Investitionen. Man sorgt dafür, dass mindestens 50% des ganzen Sourcing-Apparats sozusagen aus europäischer Produktion kommen soll. Das ist auch wieder sehr ambitioniert, ja, das, wie du ja auch richtig gesagt hast, nicht alle Komponenten sind in Deutschland oder, sorry, auch in Europa verfügbar automatisch. Aber ich denke, da können wir dann auch erwarten, dass das wahrscheinlich so ein geschuftes Verfahren dann auch werden wird, sodass man auch sicherstellen kann, dass die Unternehmen dann auch ihre Komponenten am Ende beschaffen können. Aber das ist, der Marktzugang ist ein ganz neues Element, was jetzt nochmal dazugekommen ist, auch in dieser Strategie. Und das wird verstärkt auch nochmal durch sehr, sehr hohe Auflagen, auch wenn es um Cybersicherheit geht, um den Schutz von Infrastrukturen. Da wird es sehr, sehr intensive Screenings geben von ausländischen Akteuren und Risikoanalysen, die damit einhergehen. Besonders wenn es um so kritische Infrastrukturen und kritische Komponenten gehen, die schützenswert sind. Ja, und wie jetzt beispielsweise auch die Batterie-Value Chain, ne, Energiemanagementsysteme, Wechselrichter, das war auch ein Riesenthema. Und da gibt es auch schon erste Schritte in der Kommunikationstechnik. Huawei wurde ja auch schon ausgeschlossen, auch vom deutschen Markt, wenn es um die Infrastrukturen im 5G-Bereich geht. Das soll sich jetzt aber auch erstrecken auf andere, auch Key-Tech-Sektoren, diese Sicherheitsvorkehrung, um Sabotage und Spionage zu verhindern.
Ja, vor allem jetzt, ne, du hast es ja zu Beginn angesprochen, die Energieversorgung ist ja sehr kritisch einzustufen. Fallbeispiel jetzt in Berlin war ja gewesen, Energieversorgung, die eingeschränkt wurde durch diese Sabotage, von der man ja immer noch nicht so richtig weiß, aus welcher Richtung sie jetzt tatsächlich kam. Und genau, also These Nummer zwei ist, dass hier nochmal wirklich ein Marktschub oder zumindest eine Verlagerung hin zu Marktakteuren kommt, die tatsächlich auch ja bei Direktinvestitionen aus dem Ausland dann nach wie vor dann auch mit drin bleiben, zumindest was Investitionen über 100 Millionen Euro anbelangt. Das können neue Investitionen sein, aber das können auch ganz klassische Aufkäufe sein von Unternehmen, die dann nur unter der Voraussetzung passieren können, dass dann der investiert eben nicht die Mehrheit hat.
Genau, absolut. Und ich glaube, um da noch ein bisschen dann diese Hardfacts oder die konkreten Kriterien dann nochmal zu definieren, um das dann auch überprüfbar zu machen. Was wir, glaube ich, sehen werden, weil ich glaube, diese ganze Marktzugangsthematik, die ist so äußerst kontrovers auch und wird auch noch weiter diskutiert werden. Aber ich glaube, gerade diese sozusagen Cybersicherheitsanforderungen, die werden deutlich angezogen werden und stringenter ausgestaltet werden und den Schutz der kritischen Infrastrukturen. Und das wird einhergehen mit dem Ausschluss von bestimmten Lieferländern und auch bestimmten Komponenten und bestimmten Anbietern auch sogar. Und das, glaube ich, werden wir sogar möglicherweise schon in diesem Jahr sehen. Beispiel Huawei.
Gut, aber das wird ja wahrscheinlich dann europaweit geregelt sein. Die Nationalstaaten machen die dann, ist das abzusehen, dann nochmal ihre eigenen Regelungen? Also in Deutschland wissen wir ja schon, dass es ein kritisches Infrastrukturgesetz gibt. Mhm. Aber sehen wir da Unterschiede innerhalb Europas?
Genau, wie das ja auch häufig so ist, da sehen wir auf jeden Fall auch Unterschiede. Deutschland ist da mit diesem, wie du da richtig gesagt hast, auch kritischen Infrastrukturgesetz auch schon auch ein bisschen vorangeprescht. Und Huawei ist jetzt auch nicht europaweit ausgeschlossen, auch von Telekommunikationsnetzen, aber in Deutschland ist es auch sozusagen de facto ausgeschlossen zumindest. Und da ist man sozusagen schon ambitionierter unterwegs, als das die europäischen Vorgaben hergeben. Aber wovon wir ausgehen können, dass durch den EU-Cybersicherheitsgesetz unter anderem ja, die Anforderungen da auch erhöht werden und auch delegierte Rechtsakte, also Sekundärgesetzgebung, die damit dann auch verbunden ist, dann die sozusagen technologiespezifischen Analysen dann auch nochmal machen. Und das wird dann auch schon direkte Vorgaben auch für die Mitgliedstaaten geben, die auch verbindlich sind, sodass man da auch ein relativ harmonisiertes und einheitliches Vorgehen, glaube ich, schon dann auch anstrebt. Weil das ist ja auch erforderlich, wenn man da auch ein starkes Signal, glaube ich, auch setzen will als Europa. Da bringt es jetzt auch nicht, wenn ein Land so in die Richtung geht, aber das andere Land dann wie Ungarn alle reinlässt. Also da muss man schon einen Mittelweg finden, den dann auch die europäischen Mitgliedsländer alle mittragen.
Gut, also haben wir das festgehalten, Trend Nummer zwei. Trend Nummer 3. Wie ist da dein Glaskugelblick?
Genau, wir bleiben auch noch mal auch kurz bei dem ganzen Wettbewerbsthema und strategische Autonomie-Thema. Ich glaube, da werden wir noch den dritten Trend sehen, dass wir uns, was die Lieferketten auch betrifft und auch die Abkommen, die internationalen, noch mal ganz klar diversifizieren werden. Das, ja, es ist auch nicht allzu alt, aber was wir jetzt schon sehen, wir haben wirklich sehr viel Fortschritte jetzt auch schon machen können bei der Verhandlung um Mercosur. Leider ist es auch noch nicht durch, ja, weil das Parlament, EU-Parlament sich da auch noch mal quergestellt hat. Aber wir haben auch das Abkommen mit Indien, ist auf der Zielgeraden. Und dadurch eröffnen sich natürlich nicht nur neue wirtschaftliche Chancen und Möglichkeiten für europäische Akteure, sondern vor allem macht man sich auch noch ein Stück weit unabhängiger, auch von sozusagen bestehenden Beziehungen, die etwas bröckeln, um es mal milder auszudrücken, wie jetzt beispielsweise auch die Verbindung zu den USA, wo man sich ja leider, und das muss man sagen, gerade auch schon wieder sehr, sehr stark in eine Abhängigkeit begibt, fast ja nicht ganz so extrem, aber schon die Abhängigkeit auch zu Russland quasi ersetzt mit einer Abhängigkeit zu LNG-Importen aus den USA, also um das mal irgendwie so ein bisschen verständlich zu machen, also 90%, ja, auch des LNGs, was wir in Deutschland importieren, kommt aus den USA jetzt schon. Und auch der europäische Trend geht in diese Richtung. Und das ist natürlich der falsche Weg, ja. Und ich glaube, das hat jetzt auch die Kommission langsam ein bisschen verstanden, dass wir diese Abhängigkeit jetzt nicht nochmal neu mit den USA eingehen sollten, sondern wir müssen uns da wirklich viel, viel breiter aufstellen. Und ich glaube, Indien und Mercosur sind da schon mal gute Signale in die richtige Richtung und ich glaube auch wichtige Partner, die das potenziell darstellen können. Vor allem hat auch Indien, ist ein unglaublich aufstrebender Cleantech-Markt, muss man sagen, hat mit die stärksten Wachstumsraten auch zu verzeichnen, was grüne Investitionen und grüne Technologien betrifft. Also gerade im erneuerbaren Bereich sehr, sehr hohe Wachstumsraten, Solarbereich vor allem und auch im Batteriebereich, aber auch im Wasserstoffbereich und Ammoniakbereich sind sie einer der führenden Staaten tatsächlich weltweit. Und da kann, denke ich, Deutschland, auch deutsche Technologiehersteller, sie definitiv auch von profitieren. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und darüber hinaus als sehr, sehr wichtiger, nicht zu unterschätzender Nebeneffekt, werden natürlich dann auch noch wird die Resilienz auch noch gestärkt. Das heißt, wir sind auch nicht nur noch abhängig von einem Lieferland oder, um das mal ein bisschen überspitzt darzustellen, wie China. Ja, ich meine, China, das muss man sich auch bewusst machen, kontrolliert wirklich und dominiert, gerade wenn es um Cleantech geht, fast alle Lieferketten. Also wenn man sich das Spektrum von 20 wichtigen grünen Technologien anschaut, dann kontrolliert China 70% übergreifend die komplette Wertschöpfungskette. Das ist schon wahnsinnig viel. Und genau, und von diesen 20 Industrien im Cleantech-Bereich, das kommt auch noch dazu, wurden schon 50% mit Exportkontrolle belegt. Also das zeigt, dass das sehr, sehr fragil ist auch, dieses ganze Konstrukt und dass man sich da auch sehr schnell politisch erpressbar macht. Und vor diesem Hintergrund wird es umso wichtiger sein, da auch neue Bündnisse anzustreben und auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, das ist nur der Anfang, was wir jetzt auch gesehen haben, auch mit China, mit Indien und auch mit Mercosur. Und ich glaube, es werden auch noch viele andere bilaterale Abkommen, denke ich.
Ja. Sehr gut. So, da hast du jetzt mal drei Sachen mal rausgehauen, ne? Und die haben ja letztendlich auch alle was miteinander zu tun. Also These Nummer 3, um das kurz zusammenzufassen, bitte korrigiere mich. Neue Partner werden wichtiger. Die Abhängigkeit von China in Teilen, aber auch die Abhängigkeit von den USA muss weiter reduziert werden. Und da scheinen dann neue Partner wie Indien, aber auch Mercosur sehr viel wichtiger zu werden. Das heißt, die Lieferketten werden es zwar nicht nur, ne, das ist ja These 1 und 2 von dir, jetzt nicht nur auf Europa konzentriert, aber das, was dann noch international da ist, dann ein bisschen mehr diversifiziert auf andere Akteure, um das Risiko so ein bisschen rauszunehmen. Ja. Gut, super. Ja, dann lass dich vielleicht auch nochmal zwei, drei Sachen hier raushauen und dann kommen wir tatsächlich, ja, wie du zwischendurch vorgeschlagen hast, uns dann spätestens Ende des Jahres nochmal drüber austauschen. Wo lagen wir richtig? Wie geht die Entwicklung weiter? Ich versuche das mal so ein bisschen mal so aus so einer anderen Perspektive mal zu betrachten. Du hast es ja sehr stark jetzt aus so einer, ja, ich sag jetzt mal, geografischen Perspektive gesehen. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen so aus so einer, aus so einer Industrieperspektive jetzt vielleicht heraus. These Nummer 1 oder Kernaussage, würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich jetzt gar nicht so viel krasse neue Technologie, Neuerfindungen jetzt sehen werden. Also da kommt natürlich immer wieder was Neues hinzu. Aber ich glaube, dass der Fokus wahrscheinlich wirklich im Deployment liegt. Also wie kriegen wir tatsächlich das, was an Technologien da ist, in der Realität sehr stark, sehr gut umgesetzt, dass im Prinzip die Realisierungspraxis sehr viel wichtiger wird. Also was, wie können wir Bauzeiten beschleunigen? Wie können wir Genehmigungen beschleunigen? Wie können wir Netzanschlüsse besser projektieren? Wie können wir die Projektausführung insgesamt auch sehr viel effizienter machen? Also können wir noch mehr in die Automatisierung gehen? Das glaube ich, also Deployment wird wichtiger werden, Umsetzung, Realisierung vor Ort, als jetzt nur immer wieder die nächste neue Technologie, die durchs Dorf gejagt wird.
Absolut. Ja.
So, These Nummer 1, ne? Wenn man vielleicht so diese ganzen VC-Cases sich dann auch mal anschauen will. These Nummer 2, wir reden ja alle viel über KI und Daten. Allerdings ist so ein bisschen meine Beobachtung, dass KI jetzt vor allen Dingen jetzt immer genutzt worden ist, um ja so Dateninsights zu bekommen, um natürlich neue Kenntnisse irgendwie zu haben. Aber hier wäre meine These und auch die Hoffnung so ein bisschen, dass KI auch zunehmend auch als Treiber für die operative Steuerung von auch dem eben genannten, des Deployments auch genutzt wird, KI genutzt wird, um Produktionssysteme effizienter zu machen. Also jetzt nicht nur KI und Daten als zentraler Treiber für Insights, sondern eben für die operativen Steuerungs- und Produktionssysteme. Und da, glaube ich, gibt es auch ganz, ganz viel zu tun, gerade in der Produktion, aber auch dem gesamten Projektablauf. Und man kann natürlich dann, das vielleicht kann man noch sogar schon nochmal als eigene These nochmal formulieren an der Stelle, dass dann KI auch noch viel besser in dem ja schon ohnehin auch immer fragmentierteren Stromsystem auch noch einsetzen kann. Durch die dezentralen erneuerbaren Energien haben wir noch einen viel größeren Bedarf, statt jetzt durch die Großkraftwerke in vernetzte, softwaregesteuerte Einheiten zu kommen und diese Fragmentierung zusammenzuführen in Virtual Power Plants, in intelligente Flexibilitätsmärkte, in modulare Energiesysteme, auch für Industrie- und Rechenzentren, die aktuell auch aufgrund der Resilienz- und Infrastrukturanfordernisse, die wir haben, die ja auch in den Sicherheitsbereichen angelegt sind, dass das hier dann auch wirklich zum Tragen kommt. Microgrids und im Prinzip neue Strukturen, die sich jetzt auch außerhalb der sonst normalen zentralen Netzinfrastruktur oder der zentralen Großkraftwerke sich aufhalten. Ja, nächstes Thema. Also, kannst du auch gerne kommentieren, aber ich hau jetzt einfach mal raus.
Nee, das klingt schon alles richtig. Ich würde noch vielleicht ganz kurz was ergänzen, auch zu dem Deployment-Trend, den du siehst. Da hatte ich auch, auf jeden Fall in die Richtung, hatte ich tatsächlich auch ein bisschen gedacht, als ich mir auch so ein bisschen Gedanken vorab auch zu unserem Gespräch gemacht habe. Ich glaube, was wir sehen werden, definitiv auch den ganzen Batteriespeicher sozusagen Installation, die werden, glaube ich, drastisch zunehmen. Ich glaube, dieser Markt, der ist auch noch gerade am Anfang. Also vor allem Großbatterien, kleine Batterien jetzt weniger im haushaltsnahen Bereich, sondern Standalone-Speicher, also netzgekoppelte Speicher, aber auch Co-Location-Speicher, also in Verbindung, Kombination dann auch mit erneuerbaren Anlagen. Die werden, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Wachstum erleben. Ich glaube, dieses Jahr hatten wir so 80% schon Wachstum. Mit Blick auf den deutschen Markt, ich würde sagen, da sehen wir locker also auf jeden Fall dreistellige Wachstumsraten, da würde ich mich festlegen. Und das liegt vor allem damit zusammen, dass da auch sehr, sehr viele regulatorische Hemmnisse auch gab in der Vergangenheit, was den Ausbau und das Deployment, wie du auch sagst, von diesen Technologien betrifft. Und die werden jetzt sukzessive wirklich auch abgebaut. Also da sind wir ja auch tätig, auch mit unserer auch täglichen Arbeit, sind an diesen Themen ja auch dran und involviert, diese konkreten Hemmnisse dann auch abzubauen. Und da geht es vor allem halt auch um diesen ganzen Thema Themenkomplex Netzzugang. Ja, Netz ist einfach ein sehr knappes Gut. Und der Netzzugang nicht nur für sozusagen Batteriespeicher, sondern auch für Rechenzentren, ja, aber auch für Wärmepumpen und andere auch industrielle Lasten ist es ein sehr, sehr knappes Gut. Und da wird es auch darum gehen, diesen Prozess zu beschleunigen, weil wir da riesen Warteschlangen und Warteschleifen sehen. Und da wird auch das Ministerium jetzt in Q1 noch einen Vorschlag vorlegen zu. Deshalb, das ist, glaub ich, so eine große Stellschraube auch, die man erkannt hat und die man jetzt auch lösen will. Und das ist sicherlich, bestätigt, glaube ich, auch deine Erwartung und deine Beobachtung. Also Batteriespeicher sehe ich definitiv noch sehr, sehr große Potenziale, auch im deutschen, aber auch gesamteuropäischen Markt, weil auch andere regulatorische Themen da noch adressiert werden. Und einfach der Business Case einfach sehr, sehr stark schon ist, jetzt schon. Ja, und dieser Trend wird sich auch eher noch verstärken, denke ich, wenn auch mehr Klarheit auch im Markt ist, was aktuell noch nicht immer der Fall ist. Aber wenn wir da mehr Klarheit und Planungssicherheit haben, dann wird es auch noch mehr Projekte geben, die dann auch wirklich in Betrieb gehen. Ja, das ist im Moment einfach diese Delta noch. Wir haben viele geplante Projekte, große Ambitionen auch im deutschen Markt. Aber das Deployment, also wirklich auch die Inbetriebnahme der Projekte, daran scheitert es. Und ich glaube, da werden wir ja, definitiv, definitiv. Genau, das auf jeden Fall. Genau, aber auch da gibt es auch viele Überlegungen, auch von der Bundesregierung, natürlich auch die Finanzierung dieser Projekte auch einfacher zu machen. Auch Frau Reichert, das ist auch wieder angesprochen, auch zum Beispiel auch durch Hybrid-Systeme beispielsweise und Hybridfinanzierung dass man da durch öffentliche Gelder dann auch private Investitionen hebelt und absichert auch, also auch Kreditgarantien und so weiter zur Verfügung stellt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt auch im Batteriesegment, aber auch vielleicht bei etwas riskanteren Technologien, auch im Wasserstoffbereich, könnte es auf jeden Fall ein wichtiges Thema werden, weil dort hakt es massiv auch bei der Finanzierung noch. Also da wird es sicherlich auch Entwicklung geben. Und im Wärmepumpenbereich, um das noch zu Ende zu bringen, auch diesen Deployment-Aspekt, da glaube ich auch, wenn auch eine meiner Thesen noch, ich glaube, Wärmepumpen wird auch das Jahr der Wärmepumpen 2026 werden. Wärmepumpen waren jetzt auch schon im letzten Jahr tatsächlich die größte Wärmeerzeugungstechnologie, was die sozusagen neuen Installationen betrifft. Erstmalig Erdgaskessel abgelöst. Und 300.000 Einheiten wurden auch verkauft in Deutschland. Und das sehe ich auch, dass das noch mehr wird tatsächlich.
Auch im Industriebereich, also die Wärmepumpe im Einsatz im Industriebereich?
Industriebereich noch ist noch am Anfang, muss man auch ganz klar sagen. Da ist es noch nicht in der großen Massenzahl der Fall. Aber auch da wird es vor allem auch durch regulatorische Anreize, die sich auf jeden Fall entwickeln, wie beispielsweise auch flexible Netzentgelte unter anderem, ja, oder natürlich auch bei der Dekarbonisierung der Wärme, wird es auf jeden Fall auch viel Förderoptionen noch geben, die sich entwickeln werden. Da werde ich auch damit rechnen. Einfach auch nicht nur durch sozusagen die Fördersystematik, sondern vor allem auch, dass das marktgetrieben sukzessive an Fahrt aufnimmt. Also Industriebereich wird ein bisschen sozusagen verzögert sein, auch sicherlich der Hoflauf, aber das ist auch jetzt, geht jetzt los. Ich denke aber, da wird jetzt 2026 vielleicht auch noch nicht das ganz große Jahr sein. Aber ich sehe gerade im Haushaltsbereich, da wird es nochmal eine ganz klare Steigerung geben. Ich sage auf jeden Fall auch nochmal ein zweistelliges Wachstum hier on hier definitiv, was zu erwarten ist im Wärmepumpenbereich. Und das sage ich ungeachtet der Entwicklung des Wärme- oder des Heizungsgesetzes, was ja abgeschafft werden soll, sozusagen, wenn man einen Koalitionsvertrag trauen soll. Aber da gehen ja die Verhandlungen jetzt gerade los und im nächsten Monat erwarten wir noch dieses Heizungs-, sozusagen Gebäudemodernisierungsgesetz, wie es ja jetzt auch künftig heißen soll, erwarten wir da und da können wir schauen, was kommt. Ich gehe aber davon aus, dass es klar auch ein anderes Framing geben wird, auch gerade mit Blick auf das 65% erneuerbaren Ziel im Heizungssektor, was ja sehr kontrovers diskutiert wurde in der Vergangenheit. Aber ich glaube, trotzdem wird es eine klare sozusagen auch Mandat und Anreizwirkung auch noch geben für Wärmepumpen weiterhin, gepaart auch mit den Förderoptionen, die auch aktuell schon bestehen. Hm. Ich glaube, das wird weitergehen und marktgetrieben nochmal deutlich verstärkt werden.
Ja.
Einfach auch, weil Strompreise geringer sind als, oder geringer sind nicht, noch nicht, aber im Verhältnis zu Gaspreisen sich verbessern.
Sehr gut. Ich habe noch zwei, drei andere Themen mit im Gepäck hier.
Ja.
Vielleicht kann man die auch noch mit reinbringen. Wir haben viel auch über Energie gesprochen. Ich würde jetzt auch zusätzlich hineinbringen, dass, glaube ich, auch Materialien, Rohstoffe und insgesamt das Thema Kreislaufwirtschaft durchaus zu Investitionsschwerpunkte werden. Der Zugang zu Rohstoffen in dieser aktuellen geopolitischen Lage, zu neuen Materialien, sind total entscheidend. Nicht nur für die Dekarbonisierung, sondern einfach auch für resilientere Lieferketten. Du hast es ja auch im Rahmen deiner Thesen dort angesprochen, dass es immer wichtiger wird. Und das können natürlich solche Themen sein, dann wie Urban Mining and Recycling, also Prinzip kritische Metalle, dass die nicht nur jetzt recycelt werden, sondern auch aus Abfällen und Nebenträgern auch zurückgewonnen werden, um Lieferketten resilienter zu stärken. Ein anderes Thema kann Low Carbon Concrete sein, also im Prinzip Beton und Zement, das sind ja absolute Emissionshotspots. Also, dass es auch hier hoffentlich noch skalierbare Lösungen gibt, um CO2 innerhalb von den notwendigen Bauprozessen auch zu senken. Und hier vielleicht dann auch das Thema AI dann wieder eine Rolle spielt, dass vielleicht AI uns auch helfen kann, auch Materialien auch neu zu entdecken. Also, dass wir mit künstlicher Intelligenz tatsächlich die Entwicklung von Materialien mit niedrigem Energie- und Emissionsprofil dann vorantreiben können. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass jetzt das auch zunehmend jetzt ein Thema wird. Genau, das ist so ein bisschen so dieser Themenkomplex Materialien, Kreislaufwirtschaft, Rohstoffe. Vielleicht kann man auch noch mal so ein bisschen sich diesem gesamten Thema mal Landwirtschaft auch mal anschauen. Also Ernährung und Agrarwirtschaft, da wurde in der Vergangenheit ja auch sehr viel schon drüber gesprochen, wie können wir auch CO2-freier und dekarbonisierter die Landwirtschaft betreiben. Also ich glaube, hier wird der Schwenk wahrscheinlich noch mehr Richtung ja, gesundheits- und resilienzgetriebene Systeme auch gehen. Also funktionale Lebensmittel, glaube ich, werden hier schon nochmal eine größere Rolle auch spielen, ja, zunehmend auch als präventive Gesundheitslösung. Aber auch hier der Bereich Wertschöpfungskette, dass die gesamte Supply Chain besser digitalisiert wird, durch KI natürlich auch. Und das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und vielleicht auch so als so letzter Bereich noch von meiner Seite, dass diese Verzahnung zwischen konkreten Infrastrukturmaßnahmen, und das hat sich ja auch durch alle unsere Argumente vorhin ja auch schon durchgezogen, die einerseits geschützt werden müssen vor wie auch immer gearteten Abhängigkeiten oder sogar auch Angriffen, siehe Sabotagen, die aber auch jetzt nicht nur geschützt werden, sondern auch teilweise auch neu aufgebaut werden müssen. Da sind wir ja auch dann bei dem Thema Deployment ja auch wieder. Also wie kriegen wir auch, ja, auch die Großbatterien, die du genannt hast, das sind ja auch Teil einer kritischen Infrastruktur, Netzausbau und so weiter und so fort. Also dass im Prinzip dieser gesamte Themenkomplex Infrastruktur sehr, sehr wichtig werden wird. Wir haben ja auch die Infrastrukturpakete, da sind ja auch viele Milliarden, die dort versprochen werden, um diesen Sektor weiter voranzubringen. Aber dass dieser Infrastruktursektor noch zunehmend verzahnt wird, das sehe ich als Metathema, eben mit KI, mit Digitalisierung, dass wir also noch mehr jetzt 2026, ja, jetzt nicht mehr so wie in der Vergangenheit, hier die alte physische Welt und da gibt es irgendwie die digitale Welt mit Kryptowährungen und KI und so weiter, sondern nein, dass es tatsächlich jetzt sehr eng zusammenwächst, also dass das Physische und das Digitale, und das sehe ich auch insbesondere in unseren Themen, die wir jetzt hier die ganze Zeit diskutieren und die wir natürlich auch als mit unseren Teams hier abdecken, Energie, Mobilität, Kreislauf, Wirtschaft, Infrastruktur, Industrieprozesse und so weiter und so fort.
Absolut, ja genau, vor allem also Kreislaufwirtschaft, glaube ich auch, dass wir da auch einiges an Dynamik auch erwarten können in diesem Jahr. Das knüpft ja auch an, was ich auch eingangs geschildert habe, mit Blick auch auf den Industry Accelerator Act und die sozusagen grünen Beschaffungsanforderungen, weil dort, was wir dort auch erwarten können, wenn man sich auch die Entwürfe anschaut, dass sozusagen Sekundärmaterialien und rezyklierte Materialien dann auch mit einer Quote beispielsweise dann auch nochmal explizit wirklich auch nachgefragt werden von öffentlicher Seite und durch öffentliche Gelder flankiert werden. Weil es dort ja manchmal auch noch ein Kostendelta dann auch gibt zu den primär- und fossilbasierten Materialien. Und das soll dann sozusagen auch durch die öffentlichen Gelder ausgeglichen werden, durch sogenannte Leitmärkte, wo definitiv auch die ganzen Sekundärmaterialien dann auch mit einbezogen werden sollen. Und dann gibt es auch später im Q3 auf europäischer Seite noch ein ganz großes Circular Economy Package, was sich auch diesem ganzen Thema neuartige Materialien, da gibt es auch nochmal ein extra Vorhaben zu, Advanced Material Act auf europäischer Ebene, dann auch widmen wird später im Jahr. Und da geht es vor allem auch darum, wirklich den Recyclingmarkt und den Sekundärrohstoffmarkt in Europa zu verbessern und zu fördern, durch zum Beispiel Recycled Content Quoten, die dann über bestimmte Produktgruppen hinweg dann auch definiert werden. Das wird definitiv dann auch einen Pull geben für solche Materialien. Und ja, sicherlich auch durch Produktstandards, die nochmal viel stärker und detaillierter ausdefiniert werden. Da gibt es auch noch viel Handlungsbedarf. Das ist auch im Rahmen auch dieses Circular Economy Packages definitiv auch zu erwarten. Und auch durch die Harmonisierung auch verschiedener Märkte. Da gibt es auch noch nicht keinen richtig funktionierenden EU-Binnenmarkt, was Sekundärmaterialien betrifft. Und da wird es auch neue Entwicklungen geben, die wir erwarten können. Und neue Nachfragen, die natürlich auch gerade sicher sind, extrem wichtig sind. Gerade bei so relativ jungen Technologien, die möglicherweise noch nicht kostenkompetitiv sind, genau, und wo die Kostenlücke noch geschlossen werden muss.
Jakob, ich glaube, wir haben genügend Stoff gesammelt für 2026. Wir sind jetzt hier noch im Januar und können uns das Ganze sehr gerne wirklich mal gegen Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres nochmal anschauen, wo wir denn tatsächlich jetzt hier liegen. Und lasst uns das gerne bitte gegenseitig in Erinnerung rufen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns interessiert natürlich sehr, wie ihr, wie Sie auf das Thema 2026 schauen. Hinterlasst uns gerne eure Kommentare, schreibt uns, lassen Sie uns über LinkedIn und E-Mail in Kontakt treten und ja, nochmal vielleicht auch etwas verspäteten, trotzdem sehr guten Start ins neue Jahr. Wir sind mit dieser Podcast-Reihe ja schon gestartet, werden es auch weiter fortführen, das Ganze, und auch viele neue Themen auch aufgreifen. Jakob, ganz herzlichen Dank dir erstmal.
Danke dir, David, hat Spaß gemacht und ich bin gespannt, was unsere Auswertung dann ergibt.
Absolut, also bis dann, ciao.
Jo, ciao, ciao.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.